und vielleicht manchmal auch anerkennen müssen, hey, diese Fähigkeit von uns mit Sprache, mit eher philosophischen Texten, mit Beobachten des Menschen, wo wir nicht immer mit der Empirie rankommen, einen Beitrag zu leisten, das ist auch was wert.
Auf der anderen Seite entlastest du uns alle gerade sehr, dass du eben sagst, dass Studien gezeigt haben, dass es eben ganz normal ist und dass die andere Einstellung dazu sein kann, ja, auch darüber kann ich glücklich sein, weil es ganz menschlich ist.
Und dann ertappe ich mich manchmal in diesen Momenten, dass ich plötzlich abschweife in Gedanken und dann auf so einer Metaebene auch noch anfange, mich dafür zu verurteilen, dass ich diesen Moment jetzt gerade gar nicht genieße, weil ich doch Gedanken schon wieder woanders bin.
Und das ist wahrscheinlich so der Mittelweg, ne? Dass man sagt, einfach akzeptiert, dass die Welt sich verändert, dass man eben aber nicht resigniert, sondern guckt, wie deal ich damit.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon! Leon!
Atze!
Leon!
Hello, hello, hello. Bonjour.
Na, du? Noch auf Tour?
Bist du in Frankreich mittlerweile, oder was soll dieses Französische?
Ach, in New York spricht man ja alles durcheinander, ne?
Ja, klar.
Das ist ja tatsächlich auch wirklich faszinierend, dass hier alles so zusammenkommt und es überhaupt keine Frage ist. Ich weiß nicht, ob du unser Filmchen gesehen hast, was wir bei Katz Delikatessen aufgenommen haben. Oliver Polak, Moose T und ich zusammen.
Also ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als deine Filmchen zu gucken. Das ist selbstverständlich. Ich will doch wissen, wie es meinem lieben Freund geht da draußen in der Ferne.
Das wollte ich.
Mutter macht sich Sorgen.
Ja,
ja. Habe ich gesehen.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Wir sitzen bei Katz Delikatessen zusammen. Eigentlich gar nicht groß verabredet, sondern mal eben schnell zusammen telefoniert. Und dann saß Olli so am Tisch und meinte, ey, das ist doch geil, ne? Hier sitzt ein Moslem, also ein Musti, ein Jude, er selber, also Olli und Christ, ich. Da müssen wir doch ein Filmchen machen und er hatte ja letztens ein Interview geführt mit Woody Allen, das war gerade raus, Zeit Magazin und dann haben wir da dieses Filmchen aufgenommen und unterhalten uns nett und richtig lange und zufällig sitzt am Nebentisch eine Redakteurin von Zeit Online. Also und das in so einer großen Stadt, ist doch wirklich alles unglaublich. Naja,
unglaublich.
Auf jeden Fall ging es dann auch ums Deutschsein, typisch deutsche Sätze. Der erste, auf den wir uns einigen konnten, war, es gibt nur einen Rudi Völler. Immer wurde gemerkt, der Moslem, der Jude, der Christ. Es gibt nur einen Rudi Völler, war quasi das Erste, was uns einfiel. Wobei das ja auch grammatikalisch nicht ganz richtig ist, was du als Lehrerkind wahrscheinlich jetzt schon wieder mit Unruhe beantwortest, innerlich.
So hingenommen.
Einen Rudi Völler, aber überzeug mal so eine ganze Südtribüne davon, dass sie singen einen Rudi Völler. Ja? Dann Pilz dauert 7 Minuten, war dabei.
Ja.
Ohne Fleiß kein Preis, das hatten wir letztens schon.
Ja.
Und das Lustigste, wo ich dann aber noch schwer nachgoogeln musste, wie rassistisch wir in dem Moment gerade waren, wir sind kein Hottentottenverein.
Ah ja.
Kennst du das noch von so älteren Generationen? Das hieß,
Ja. Aber schon als Kind auch gesagt bekommen von Mutter,
ja.
Das sagen wir nicht.
Ja, ja.
So, es gibt ja diesen Ausspruch, hier sieht's aus wie bei den Hottentotten und dann hieß es bei uns immer, nee, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa.
Ja, wobei man ja die Familie Hempel auch nie wirklich kennengelernt hat.
Nee, aber die Hottentotten im Zweifel auch nicht. Und das ist, glaube ich, genau dieses, was auch. Ja, gibt's ja viel Streit auch zu den Pippi Langstrumpf-Büchern, jetzt verändern oder umschreiben, ne? Was da glaube ich genau diese kleinen, wir haben das hier mal Nadelstiche genannt, die so wie in so einem Gewebe mit eingezogen werden, diese Fäden von so kleinen rassistischen Moves.
Genau,
immer
genau.
Wieder das Gefühl, das ist scheiße.
Darauf wollte ich hinaus.
Das ist der Punkt. Ja, ja.
Ja, 2011 hat Westernhagen noch ein Album rausgebracht, ein Live-Album, das hieß Hottentottenmusik.
Ah ja.
Und es ging ja darum, er hat das natürlich provokant gemacht. Es gibt ja auch da verschiedene Stücke, die so ganz typische Aussagen, ne? Ich bin der Schwärzeste oder ich bin der dümmste Sklave und so weiter, wo er natürlich das überspitzt und mit Ironie darauf hinweisen will. Aber ich glaube, also das hat damals schon nicht richtig funktioniert. Ich glaube, das wird heute noch weniger funktionieren.
Also die Ärzte haben doch, wie hieß der Song, die fette Elke?
Ja.
Da haben die ja mittlerweile gesagt, misogyne Kackscheiße aus dem letzten Jahrhundert brauchen wir heute nicht mehr, über ihren eigenen Song.
Ja.
Westernhagen weigert sich bei seinen Konzerten, dass er Also er sagt, ich will weiter diesen Song Dicke singen.
Ja.
Und gehe da nicht drauf ein, dass das vielleicht für Leute verletzend ist oder nicht. Ich muss nur dazu mal eine Frage an dich stellen, weil mich diese Woche sehr beschäftigt hat, als ich so die Nachrichten beobachtet habe und so dachte, jetzt gab es dann die Verabschiedung dieses Gesetzes für die Nachnamen. Also während du früher irgendwie Schmidt-Peter heißen musstest mit Bindestrich, wenn beide ihren Nachnamen behalten wollten oder Annegret Kramp-Karrenbauer und so weiter, scheint das jetzt also da verändert worden zu sein, ist verändert worden. Kann man jetzt alles flexibler gestalten. Das war so ein großes Thema, was hier in Deutschland diskutiert wird, wo jetzt die Politik was vorwärts gebracht hat. Dann habe ich den Eindruck, wir diskutieren rauf und runter, wie man das jetzt mit den Geschlechtern im Pass regeln sollte. Also ich kam so immer zu dem Fazit und habe so gedacht, Alter, was diskutieren wir hier eigentlich?
Ja.
Was sind das für Themen, genau, mit denen wir uns beschäftigen? Das wird uns jetzt als große Neuerung präsentiert.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Dass man da irgendwie die Nachnamen im Ausweis jetzt ein bisschen anders, ob mit oder ohne Bindestrich machen kann. Ich kann total nachvollziehen, wenn das irgendwen abfuckt, und in meiner Wahrnehmung ist es ja auch so, dass das wieder so ein Thema ist. Der Mann behält seinen Nachnamen und die Frau guckt irgendwie in die Röhre, deswegen fein, wenn wir das ändern. Aber ich habe so das Gefühl, auch bei allen Themen zu Trans oder auch queeren Themen, da braucht es dann immer so einen Söder-Markus, der dann ankommt und da die Keule schwingt dagegen und sauer und auf 180 sind. Ich denke, Markus, wir müssten das gar nicht so viel diskutieren, wenn du ein bisschen lässiger wärst. Dann habe ich den Eindruck, ey, wir hängen hier an so Themen fest, wo du das Gefühl hast, wie sollen wir denn hier vorwärts kommen? Die Welt brennt, wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir als Wirtschaftsnation bestehen bleiben. Es ist Krieg in Ländern, wo du das Gefühl hast, scheiße, können wir da nicht mehr tun, mehr gegentun vor allem. Und wir sitzen hier und diskutieren, sag mal, Schmidt-Petersen jetzt mit ohne Bindestrich, das ist ja überragend, hat die Ampel wieder was gemacht. Und das ist jetzt kein Ampel-Rant, ne, sondern es ist einfach so ein, ich sitze da wirklich und denke mir, was diskutieren wir hier alles?
Ich habe mir die Artikel dazu gar nicht durchgelesen, weil ich es wirklich mittlerweile ermüdend finde, über sowas auch noch nachzudenken. Andererseits bringt Söder selber die gleichen Argumente, die du gerade gebracht hast. Gendern, das machen wir nicht, wir haben andere Probleme. Er spricht ja gerne in Überschriften, ohne Lösungen anzubieten. Er hat ja auch gesagt, was wir jetzt brauchen, ist ein Stoppschild für Putin. Ja.
Ja, es ist auch nicht mein Punkt zu sagen, dass es jetzt in eine oder die andere politische Couleur gehen könnte. Ich habe nur manchmal aktuell den Eindruck, ey Leute, lasst uns bitte um die großen Sachen kümmern. Das diskutieren, was wirklich ansteht. Riesen Bild-Zeitungsschlagzeile eben, als ich durch Weimar spaziert bin. An diesen Tagen drohen Fahrverbote. Und du hörst gestern bei den, ich sag mal, etwas reflektierteren Medien, das ist überhaupt kein wirkliches Thema. Da werden irgendwelche Blasen aufgemacht, dann wird das riesig rauf und runter diskutiert. Ja, und du denkst so, Mann, ist doch hoffentlich mittlerweile klar, dass wir mehr für queere und trans Menschen machen müssen, dass das einfach eine größere Offenheit verlangt. Wieso sind da manche so heftig dagegen? Und wenn sie nicht so heftig dagegen wären, dann müssten wiederum die dafür kämpfen wollen, da gar nicht so ein Riesenthema draus machen. Und ja, bei dieser Nachnamenthematik da im Pass war ich wirklich, da ich dachte, haben wir keine anderen Sorgen. Tja.
Ja, das wird allerdings von allen bemüht. Natürlich haben wir keine anderen Sorgen. Auch wenn es ums Gendern geht.
Da sagen
die, sagt ja die Gegenseite auch, ja, wir haben doch, weiß Gott, andere Sorgen. Ist sowieso eine gute Rausredefloskel. Wir haben weiß Gott Besseres zu tun. Ich mache das ja immer schon im Spaß, wenn ich mal wieder nicht aufräumen konnte. Ich habe weiß Gott Besseres zu tun. Weiß Gott, Leon. Auch wenn wir keine Hotten
von sind. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, verstehe.
Ja, ach Mensch, was haben wir heute vor? Das wollen wir mal schnell erklären. Bevor alle denken, was ist denn mit denen los?
Mit uns ist ja wie immer nichts los. Wir sind ganz entspannt hier, versuchen das Fühlen zu sortieren.
Du bist auf jeden Fall erst schon mal in Weimar, in der wunderschönen Stadt Weimar.
Wo ja gerade eben gewesen, war im Goethehaus, im Goethe-Gartenhaus.
Wollte ich gerade sagen, hast du das Gartenhaus, wo ja Charlotte von, wie heißt sie noch mit Nachnamen, seine Geliebte wohnte.
Ich war nur kurz über die Pforte gegangen, weil wir nicht viel Zeit hatten.
Deswegen, und auch ein Riesenthema, ne? Goethe hat sich nicht für Rechtschreibung interessiert. Also kurz hat er gesagt, also er hat es natürlich schöner ausgedrückt, aber kurz, ich habe weiß Gott Besseres zu tun, als mich um Rechtschreibung zu kümmern.
Das ist sympathisch. Ja. Der wäre doch wahrscheinlich gelassener gewesen jetzt in dieser Zeit. Ich bin durch Weimar spaziert, wunderschön. Ich bin da gestern mit der Tour gewesen, dann sind wir aber heute schon weiter nach Fulda gefahren, wo ich jetzt bin. Es ist ja ähnlich wunderschön, wobei Weimar sticht schon raus. Ich hätte auch gedacht, dass Weimar viel größer ist. Du bist so nach 8 Minuten durch, wenn du durch die Stadt läufst, aber da ist jeder Quadratmeter schön gewesen.
Und
das mache ich gerade. Ich freue mich und neu und das Alte ist auch neu. Ich freue mich jetzt, dass der Frühling da ist. Sehr, sehr, sehr sogar, weil aktuell mich die Pollen noch nicht triezen und mir so aufgefallen ist, letztens alle so Wörter, ich gebe dir mal ein paar rein, mal gucken, welche dich noch abholen.
Ja.
Aerosole, R-Wert, Inzidenz, PCR-Test. Ich musste überlegen, wie hieß nochmal dieser Test, PCR-Test, das ist mir wieder eingefallen. Diese ganze Corona-Scheiße, wie heftig die in unseren Köpfen weg ist, ne? Während man so irgendwie vor kurzer Zeit ja noch da so saß und alle so diesem Frühling entgegenfieberten, wenn man wieder raus konnte und weniger Maske und weniger Infektion. Und jetzt ist das so komplett... Es ist so komplett in den Hintergrund gerückt. Man vergisst dann so ein Wort wie PCR-Test, wo früher alles von abhing. Wenn du keinen PCR-Test hattest, konntest du nicht zur Show kommen oder so. Wenn der ausgeschlagen ist, musstest du das Ganze absagen. Inzidenzen. Auch so Aerosole, wo ich so dachte, ich wollte eigentlich nie wissen, was Aerosole ist, weil du kennst mich. Und die Vorstellung, ich gehe jetzt immer über lang, wenn ich so hinter jemandem gehe. Und du riechst irgendwie so einen Furz plötzlich und du denkst so, scheiße, jetzt atmest du hier, das müssen ja irgendwelche Partikel sein im Sinne von, ne? Ich atme jetzt seine Furz-Aerosole ein und das habe ich alles nur dieser verdammten Pandemie zu verdanken, dass ich darüber nachdenke, dass Menschen so um sich herum immer eine Aerosole transportieren.
Ja, aber meine Fachfrage Frühling
ist mir aufgefallen, es ist so völlig irrelevant.
Meine Fachfrage, hast du die neueste Version der Luca-App?
Das war allerdings geil, die vom Handy zu löschen. Ja.
Thomas D. hing ja, glaube ich, mit drin in diesem Konsortium, die Luca-App.
Oder Smudo. Einer von den Fantastischen.
Smudo, ja, ich habe mich vertan. SM-Udo sozusagen. Und da ist man doch ein bisschen zu kurz gesprungen, kaufmännisch. Das hätte man doch ruckzuck in eine andere App umwandeln können. Ne? Sowas wie Lieferando oder so.
Naja. Nein, das wurde noch versucht, irgendwie so für. Wobei ich sagen muss, so ein paar Überbleibsel sind ja auch geblieben, was diese Apps anbelangt. Ich hasse wenig mehr als QR-Codes in Restaurants auf Tischen.
Ach so, ne? Aber hätte ich jetzt gedacht, gerade du, der wirklich überall Ansteckungen und Viren und Bakterien vermutet, da kriegst du da versüffte Speisekarte in die Hand gedrückt, ne? In so einem altdeutschen Restaurant, Gasthof, linke Seite, Ut Pott und Pan, rechte Seite aus Neptuns Reich. Da ist ja quasi die Überweisung an den Facharzt schon mit dran.
Aus Neptuns Reich. Nein, aber ich...
Ich wusste, dass ihr das gefällt.
Ich habe dir ja auch schon mal gesagt, dass ich so meine komischen Ticks und Spleens, die sind sehr irrational. Und so eine Speisekarte, ich habe einfach gerne was in der Hand und ich hasse das. Und man hat die Handys eh schon viel zu oft in den Fingern. Und wenn man dann im Restaurant am Tisch zusammensitzt und dann heißt es ja, hier öffne unseren QR-Code. Und dann musst du immer diesen schäbigen Cookie-Seiten erstmal zustimmen und dich dann nur durchnavigieren. Dann beginnt das mit Tees und Kaffee und du wolltest eigentlich längst auf Seite 7 bei Neptuns, aus Neptuns Reich sein. Und das ist so ein Überbleibsel, das wünsche ich mir eigentlich anders. Ja. Aber du hast jetzt zu Recht gerade schon angefragt, was haben wir denn heute vor?
Ja.
Wir wollen heute eine bisschen andere Folge machen. Wir beide gehen durch die Welt, du ja durch die ganze Welt. Ich bin gerade in vielen verschiedenen deutschen Städten und sammeln und machen und tun ja sowieso, um uns hier alle, unsere Liebe, euch, Community da draußen mit durchs Fühlen zu begleiten, zu betreuen vielleicht sogar. Und wir haben mal wieder gemerkt, es sind so ein paar Sachen bei uns gelandet, Goldnuggets nenne ich das ja, die geteilt werden müssen, die aber vielleicht nicht so komplett in eine Reihe zusammenpassen, wo sich vielleicht gleich noch ein roter Faden ergibt, wer so eine deutsche Mentalität hat, der wird vielleicht heute sagen, das hättet ihr sortierter präsentieren müssen. Wir sagen andersrum, umso schöner, dass wir heute mal ganz kreativ ganz verschiedene Themen vielleicht zusammenbringen können, rund ums Fühlen. Das bleibt gleich und du hast mich ja schon angetriggert, dass du da in unserer kleinen Vorbesprechung, dass du was hast.
Ja, wir könnten
auf den Nägeln, unter Nägeln, ich vergesse es immer, wenn es Goethe egal ist, muss es mir auch egal sein, dass die auf den Nägeln brennen, ne? Glaube ich, hat sie mir erklärt.
Auf den Nägeln, über die Hutschnur.
Starker Tobak und auf den Nägeln.
Ja, genau. Über die Hutschnur. wird ja auch gern verwendet, da platzt mir die Hutschnur. Nein, da platzt mir der Kragen und es geht einem was über die Hutschnur. Mann, es gibt noch viel zu tun. Ich trage mich tatsächlich, ich brauche jetzt ganz schnell einen Rat, bevor, dann steigen wir auch direkt ein. Aber meinst du, die ganzen Lebensweisheiten, ich will sie jetzt nicht nur Zitate nennen, der Zitatze, ich habe dich zwar schon gefragt, aber meinst du, es wäre ein Buch wert von mir?
Atze, neben mir liegt ein Reklamheft, Deutsche Aphorismen.
Ja. Und da muss ja, doch jetzt was Neues kommen. Atze Schröder.
Goethe, Liszt, Schiller und da fehlst du. Also absolut, du hättest nicht nur ein Kapitel darin verdient. Ich sehe dieses Buch von dir. Wir haben dann eben sogar witzigerweise, weil ich in Weimar ein kleines Goethe-Zitate-Buch gekauft habe, das Spiel gespielt. Ich habe es immer so als Quiz eingeleitet. So.
Dann
habe ich gesagt, Leons Freestyle oder Johann Wolfgang von Goethe. Und dann habe ich durch dieses Büchlein geblättert und habe immer so Sätze gesagt, wie sie da eben drin standen, tatsächlich von Goethe. Oder habe versucht, ähnliche Sätze zu erfinden, die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, um zu gucken, ob denn der Goethe jetzt wirklich so schlau war oder auch ob so ein normal intelligenter wie ich im Zweifel auch so Sätze fabrizieren kann und zwei Außenstehende dann am Ende gar nicht unterscheiden können. War jetzt der Goethe das Superbrain mit seinen schönen Aussagen, die dann gedruckt natürlich auch was hermachen? Oder kann da so ein Otto-Normalverbraucher wie ich auch was sagen? Und ich habe sie mehrmals aufs Glatteis geführt, dass sie gesagt hat, das war Goethe. Und ich gesagt, nein, das war Windscheid. 2024 am 13. April in Weimar.
Da kann man mal sehen, wie geistig also nah ihr euch seid.
Ne? Ja, natürlich.
Johann Darauf Wolfgang und du. Hinaus. Jovo, ja. Jovo und du. Ja, großartig. Der letzte Satz von Goethe, kurz bevor er dann über den Hades gegangen ist.
Fragst du mich das? Keine Ahnung.
Mehr Licht.
Mehr Licht.
Mehr Licht.
Das ist doch schön.
Und das hat dein Kollege aus Münster, der erste Millionengewinner, Professor, du wirst es wissen.
Ecki Freise, ja klar.
Mit dem war ich zusammen in der Quizshow. Und er wusste es tatsächlich. Er
ja,
war,
natürlich.
Er weiß ja viel, aber das wusste er eben auch, was Goethes letzter Satz war. Und dass es eben hessisch war, für dass er nicht richtig lag. Also es geht gar nicht ums Licht, sondern mehr Licht. Also er lag noch auf dieser Pfanne. Oh Gott, jetzt geht jetzt schon nicht zu weit. Er lag auf dieser Pfanne, musste nochmal, also er hatte Druck untenrum, Jagd auf brauner Oktober. Und er lag nicht richtig auf der Pfanne und mehr Licht. Und beim Drücken ist er dann rübergeglitten.
Nee.
Ja.
Nein, das ist eine Legende.
Das stimmt. Das stimmt.
Nein.
Doch.
Das hat mir letztens ein Notarzt erzählt, dass die oft alte Leute auf dem Klo finden, weil die so sehr pressen, dass dann irgend so ein, wie heißt das, Aneurysma im Kopf platzt oder so.
Ja, das ist so weit für die nicht gehen mit der Diagnose, aber er ist dabei auf jeden Fall gestorben.
Wäre das ein schöner, ein wünschenswerter Tod?
Total. Das ist wenigstens was Konkretes.
Ja. Ja.
Oh Gott, wir beide können zusammen auch ein Comedy-Programm machen.
Los jetzt, rein, mein Freund. Sorry, du hast was rausgeholt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte heute um Veränderungen gehen. Zumindest meine Punkte passen ein bisschen in die Richtung. Aber bitteschön.
Aber jetzt müssen wir Atze echt Schröder. Aufpassen, dass wir uns nicht verlieren in den Themen. Wenn irgendwas Interessantes dabei ist, was nochmal eine ganze Show wert ist, dann machen wir das, ne?
Ja,
also mein lieber Freund Kester Schlenz, Buchautor und Journalist, Sternredakteur, Leiter der zeitweise der Kulturredaktion, eben auch Autor von Büchern wie Mensch Papa, also wo es darum geht, dass er Vater wird oder wo er älter wird, über 50, Sack, was nun? Oder wo seine Mutter langsam sehr alt wurde und dann auch irgendwann verstarb. Das ist auch ein schönes Buch, Mutti baut ab heißt das. Kann ich auch sehr empfehlen. Studierter Sprachwissenschaftler, Psychologe, hat letztens einen Artikel geschrieben für den Stern, dass er nicht mehr mitkommt. Der Artikel war, glaube ich, auch überschrieben mit, ich komme nicht mehr mit. Also er sagt, ich bin ein digitaler Depp, ein lebendes Fossil aus der analogen Welt. Mhm. Ich bin mit dem digitalen Wandel überfordert. Und er hat auf diesen Artikel hat er so viel Resonanz bekommen, dass viele Leute ihm tatsächlich geschrieben haben, natürlich viele eben auch in meinem Alter, ich komme tatsächlich nicht mehr mit. Ich habe das hier und da ja auch schon mal angedeutet, dass ich so in der Sprache neue Sachen entdecke, die ich mir dann echt merken muss. Und also ich glaube, dass der Wandel auch normal ist, aber es macht vielen Angst. Es gibt ja in Deutschland einen Soziologieprofessor, Dr. Hartmut Rosa, das ist ja quasi unser Soziologie-Superstar. Und der spricht da von Veränderungserschöpfung. Ne? Gesellschaft im Stress, das sind so teilweise Bücher und Artikel, die er geschrieben hat, vor Vorträge, das so, dass die To-Do-Liste explodiert. Dann die Erschöpfung in der Post-Corona-Zeit, was du ja eben schon so ein bisschen mit angeteasert hast, ne? Oder so die Erschütterung in der Weltwahrnehmung. Und das ist etwas, das kann ich gut verstehen, dass Leute überfordert sind. Und da wollte ich dich immer schon mal fragen, wie sehr bist du damit beschäftigt? Als du angefangen bist, so der größeren Öffentlichkeit bekannt zu werden, auch über deine Spiegel-Blogs, da hast du doch auch davon gesprochen, eben altes Hirn, neue Welt, dass man teilweise nicht mehr mitkommt. Wie siehst du das? Eben auch soziologisch. Also,
ja, ich glaube schon, dass wir uns bewusst machen müssen, dass die Geschichte der Menschheit davon geprägt ist, dass es unsere Spezies, so wie wir es jetzt hier heute sitzen, ja, Homo sapiens, seit rund 300.000 Jahren gibt. Das sind so die ältesten Funde, die man von uns hat. Das könnte natürlich noch ein bisschen sein, dass wir noch ältere Funde machen, aber so erstmal, um eine Hausnummer zu geben, 300.000 Jahre. Und gerade mal vor rund 10.000 Jahren haben wir mit dem Ackerbau angefangen und so dieses Kultur wird domestiziert und wir fangen an, dann irgendwie nochmal deutlich später in Städten zu leben und Schrift zu haben und Schiffe zu bauen und so weiter. Dass man sich klar machen muss, wenn es seit Milliarden Jahren diese Welt gibt, wenn es seit vielen, vielen Millionen Jahren Lebewesen gibt, die uns ungefähr ähnlich sind und wir dann immer mehr zu diesem Mensch wurden. Selbst wenn wir die 300.000 Jahre nehmen, erst auf dem allerletzten Stück dieses unseres Zeitstrahls fangen wir an, also auf dem letzten Zentimeterchen, so zu leben, wie wir uns das ungefähr heute vorstellen.
Also grafisch wäre das ja eine Explosion, oder?
Genau, grafisch wäre das so eine Art exponentielle Steigerung. Und wenn man sich jetzt eben klar macht, guck mal an, was alles gerade passiert, wie heftig die Veränderungen der letzten Jahre sind. Wir haben heute noch mit Leo diskutiert, der hier auch bei mir im Tourteam ist. Der ist Anfang 20. Ja. Ich bin jetzt Mitte 30.
Schon ein großer Unterschied,
krass, die Unterschied. Das ist schon ein Riesenunterschied. Das ist schon ein Riesenunterschied. So, ne? Und letztens habe ich nochmal gelesen, hat mich auch selber ein bisschen schockiert, ich bin älter als Google. Wenn du dir überlegst, dass wir nicht googeln konnten, als wir klein waren. Ne?
Ja.
Das ist mal ein Vergleich. Und du dich fragst, wie kamen wir denn damals an Informationen? Wie undenkbar wäre das heute, etwas nicht googeln zu können? So eben noch im Fahrradladen in Weimar gefragt, sag mal, haben Sie hier so Rennradbrillen? Dann sagt er mir, ja, gehen Sie doch bitte zum anderen Fahrradladen. Der ist da und da und da und da und hinter dem und dann noch da rechts. Und ich dachte, Alter, das ist auch so ein Generationenunterschied. Ich würde niemals jemandem irgendwie was beschreiben. Ich denke immer hier, ich sag dir, wie das heißt und dann googelst du das und gehst dahin. So, ich habe auch nach 3 Minuten Wegbeschreibung gedacht, ich höre jetzt nur noch aus Nettigkeit zu. Hör auf damit, mir das zu erzählen. Ich gebe es einfach gleich bei Google ein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie mein Opa wäre, ne, wie der, wenn der heute noch leben würde, das wäre für den ja hier eine Welt des Vollwahnsinns. Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen.
Ja,
ich
also habe du kannst auch diese Aussage nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich komme nicht mehr mit.
Ich habe das Buch von Kester auch gelesen und habe für mich so beim Lesen gemerkt, dass da ganz viele Sachen drin sind, wo ich total mitgefühlt habe und wo ich auch so dachte, jo, das ist auch psychologisch unglaublich schön beobachtet. Es gab einzelne Stellen, wo ich so dachte, da finde ich, muss man sich auch immer wieder ermahnen, ne? Ja, jetzt nicht in diesen, ich will jetzt nicht das langweilige Wort alter weißer Mann bemühen, aber so ein Mindset reinzufallen, wo man vielleicht dann irgendwann dicht macht.
Das wäre eine Resignation, jetzt, oder?
Eine Resignation, die habe ich da drin nicht gewittert, aber manchmal dachte ich so, bei bestimmten Punkten kann man verschiedene Meinungen zum Gendern haben und all diesen eher woken Themen, da gehen unsere Meinungen sicherlich ein Stück weit auseinander,
ja.
Aber ich habe an ganz, ganz vielen Stellen mitgefühlt, wenn er so sagt, so wie fordernd das alles ist und wie viel mittlerweile passiert und die Geschwindigkeit und Hektik dieser Welt, dass man da sitzt und sagt, ich komme nicht mehr mit. Also ich merke das mit 35 auch und denke da manchmal, shit.
Aber dieses Wort eben von Hartmut Rosa, Veränderungserschöpfung, das sagt mir eine ganze Menge. Und Erschöpfung heißt ja eben auch, dass man sich auch wieder erholen kann oder damit dealen kann, etwas ökonomischer damit umgehen kann. Und das ist wahrscheinlich so der Mittelweg, ne? Dass man sagt, einfach akzeptiert, dass die Welt sich verändert, dass man eben aber nicht resigniert, sondern guckt, wie deal ich damit? Das heißt ja auch, dass du dich dem Diktat nicht unterwirfst, dass du ständig erreichbar bist, dass du auf alles, auf jede WhatsApp sofort antworten musst, dass du von mir aus auch jede Serie gesehen haben musst, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Ne? Da kann man dieser Veränderungserschöpfung auch entgegentreten, indem man auch an der Stelle loslässt und sagt, ja, ich pick mir jetzt das raus, was ich für mich als wichtig erachte, die anderen Dinge lasse ich ziehen. Nehmen wir mal TikTok. Unser Bundeskanzler ist jetzt auch auf TikTok. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, total lächerlich.
Ich habe gesehen, dass er versprochen hat, nicht zu tanzen. Das war immerhin etwas.
Also, ja, schlechter kann man es, glaube ich, echt nicht machen. Vor der Kamera wie so ein altgedienter Steuerberater seine Tasche auspacken. Und dann, oh, da ist ja auch noch ein, er hatte, glaube ich, keinen Laptop drin, sondern ein iPad. Und wo du gesagt hast, ey, das guckt sich kein, wird sich kein Mensch ansehen. Und man weiß ja auch, dass er es nicht selber gemacht hat, sondern sein Team drumherum gesagt hat, jetzt die AfD ist bei TikTok sehr aktiv, jetzt müssen wir auch. Bist du bei TikTok aktiv?
Nee, Gott sei Dank. Ich scroll da manchmal durch, aber da kann ich dir wirklich sagen, fahr besser zum Frankfurter Bahnhof hinten raus und hol dir eine Spritze Heroin und drück dir die rein. Ich glaube, das wäre vom Effekt her ähnlich.
Das war jetzt kein medizinischer Tipp, ne?
Doch, das ist ein medizinischer Tipp, das rate ich allen. Mach das bitte und zeig mich danach an.
Du weißt ja, mit Ironie,
Nein, der Punkt ist in Deutschland so eine Sache. Ist so eine Sache, ja gut, ich kann nicht jedem helfen dann an der Stelle, sorry. Nein, aber ich habe wirklich das Gefühl, dieser Rabbit Hole-Effekt, den ich schon von Instagram kenne, wo ich manchmal denke, scheiße, den habe ich da noch stärker, das ist noch heftiger gemacht, diese App. Und wir haben ja nicht ohne Grund gerade zunehmend Klagen auch in den USA und Beschwerden gegen diese Apps.
Ja, aber das ist doch kein Ende absehbar.
Also Kanzler auf TikTok brauche ich jetzt nicht. Das wäre jetzt für mich keine Veränderung, die ich gerade brauche.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, Veränderungserschöpfung. Also ich möchte einmal kurz in die Wissenschaft rein, weil ich das einen sehr interessanten Punkt erstmal finde. Ich beschäftige mich gerade mit Memory, ist so das der wissenschaftliche Term dazu, Erinnerungen im Deutschen, aber es ist auch so ein bisschen, wie ich die Sachen in meinem Kopf sortiere. Und da haben wir sehr, sehr viel neurowissenschaftliche Forschung, die halt eben erstmal zeigt, was denn akuter Stress mit, in dem Fall dann an den armen Laborratten oder Mäusen macht, wenn die sich Sachen merken sollen. Und dann sieht man erstmal, dass das an ganz vielen Stellen etwas ist, also Stress, der dazu führt, dass du dir Sachen im Zweifel sogar besser merkst. Macht ein Stück weit Sinn, weil wenn jetzt die arme Ratte da unter Stress gesetzt wird, weil sie einen Stromschock bekommt oder weil sie merkt, hier läuft was nicht in meinem Leben, so wie ich das möchte hier in meinem Käfig, dann ist es natürlich sinnvoll, dass sich so ein Kopf merkt, ey, das tat mir nicht gut, das war belastend, das hat Stress evoziert, das möchte ich in Zukunft vermeiden. Ja, und ich komme jetzt gleich zu dem, was du gerade eben gesagt hast, aber wir müssen das kurz einmal verstehen.
Ja.
Und natürlich ist Stress jetzt von Ratten und deren Lernerfahrungen nicht einfach auf den Menschen zu übertragen. Und natürlich sind wir auch sehr unterschiedlich in unseren Stressreaktionen, weil wir verschiedene Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, weil wir vielleicht verschiedene psychische Probleme oder auch Traumata oder auch Hormonhaushalte durch unser Leben schleppen, dass das nicht pauschal zu sagen ist. Aber wenn wir uns jetzt mit Stress Botenstoffen beschäftigen, die in unserem Kopf wirken, dann muss uns bewusst sein, dass es im Prinzip so eine Art optimales Level gibt. Und auch wenn das individuell ist, wenn ich zu viel Stress habe, wird das irgendwann schwierig, noch mitzukommen, mir Dinge zu merken. Ne? Und im Prinzip musst du dir vorstellen, dass Stress also sehr stark auf diese chemische Balance in unserem Kopf Einfluss nimmt. Und wenn der jetzt reinkickt, dann werden so diese exekutiven Funktionen, vor allem im präfrontalen Kortex, wo die mitgesteuert werden, und die Sensibilität der Amygdala, was ein Hirnareal ist, das mit verschiedensten Themen beschäftigt ist, aber gerade auch mit der emotionalen Verarbeitung, das wird manipuliert. Da findet jetzt ein Eingriff statt. Und der Punkt ist, sofern ich unter Stress bin, werde ich eher schlecht darin sein, irgendwelche Sachen zu machen, wo ich jetzt so exekutive Funktionen brauche, ne? Mal ruhig, rational, sortiert auf die Dinge zu gucken. Ja, mit Intention etwas lernen. Es wird eher so sein, dass der Stress quasi meine Aufmerksamkeit greift und auf das schmeißt, was gerade besonders salient, besonders auffällig ist. Ja. So, und warum jetzt, also wie die Ratte, die zum Beispiel diesen Stromschock bekommt, ne, die sich jetzt unbedingt merken muss, ey scheiße, da war gerade irgendwie so ein Metallding, das hat mir einen Stromschock gegeben, da laufe ich nicht mehr hin in diese Ecke vom Käfig. Und warum erzähle ich das? Weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn wir jetzt durch unser Leben so gehen, wenn wir durch diese Welt hier gehen und der Stress einfach für viele Menschen unfassbar hoch ist, dann wird das schwierig mit dem sich Dinge merken, Erinnerungen aufzubauen, rational sortiert auf das gucken, was so passiert, sondern wie gerade beschrieben, ist es im Prinzip so ein Kapern deiner Aufmerksamkeit auf das, was salient ist, was aufploppt und dann rastest du viel mehr aus, wenn irgendwer gendert oder nicht gendert, dann beschäftigst du dich mit irgendwelchen komischen TikTok-Viral-Videos und sitzt nicht da und liest mal in Ruhe in deinem Gartenhaus irgendwie 5 Seiten in einem Buch von Goethe, weil du das schon gar nicht mehr hinkriegst.
Ja, eben.
Und das war so für mich in letzter Zeit oft ein Thema, wo ich so dachte, wenn ich auch auf die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land gucke,
dass ich mich gefragt habe, ohne das irgendwie entschuldigen zu wollen, was da passiert mit Populismus, mit nach rechts abdriften. Aber wenn ich das mir psychologisch versuche vorzustellen, dann habe ich manchmal den Eindruck, wenn Leute auf dem Zahnfleisch gehen, wenn die eh völlig überfordert sind von dieser Welt, wenn die so eine Veränderungserschöpfung haben, wie du das eben beschrieben hast, dass ich dann irgendwann einfache Antworten braucht, dass ich keine Kapazität mehr übrig habe, mal um die Ecke zu denken, zu reflektieren. Das macht aus meiner Sicht an vielen Stellen erstmal Sinn. Und es ist nochmal keine Entschuldigung, es ist kein Verständnis dafür, es ist der Versuch, es psychologisch zu verstehen.
Okay. Und dann ist vielleicht auch schneller zu verstehen, dass einige Leute eben in der Veränderungsresignation landen.
Nur möchte ich dem auch etwas entgegenhalten.
Ja.
Weil das muss uns eben auch bewusst sein. Wir sprechen immer von Neuroplastizität, ne? Das heißt, ein Hirn und damit auch ein wichtiger Teil von dir ist ein Leben lang in der Lage, sich anzupassen. Und wenn wir eben gesagt haben, Homo sapiens, uns gibt es seit 300.000 Jahren, dann ist sicherlich eine ganz große Qualität unserer Spezies, dass wir uns fortlaufend anpassen. So, auch wenn wir heute mit derselben Hardware unterwegs sind im Kopf wie jemand vor 300.000 Jahren, der irgendwie durch die Steppe in Afrika gezogen ist, diese unsere Hardware lebt davon, dass ich Erfahrungen mache, dass die sich anpasst, dass die sich schnell anpassen kann, dass ich in der Lage bin, auch auf immer neue Situationen zu reagieren, um mit denen klarzukommen. Und dann denke ich doch oft, ja, natürlich ist die Zeit jetzt fordernd und sie ist stressig und sie ist für viele vielleicht auch überfordernd, aber Homo sapiens hat es auch geschafft durch den 30-jährigen Krieg, was ich mir vorstelle, wie die Vorhölle, ne, wo abgeschlachtet wurde und zwar zwischen Katholiken und Evangelien, auch mitten in Deutschland, so nach dem Motto, da brauchtest du noch nicht mal irgendwelche sogenannten Migranten, die du dann verfluchen konntest, da haben wir das hier selber fabriziert, dann eine französische Revolution, dann sowas wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich mir so zerbombte Städte vorstelle, damit sind hier Leute auch umgegangen und da können wir jetzt zig weitere Beispiele bringen.
Ja.
Wo ich uns warnen möchte, in so eine Resignation zu kippen und dann als Entschuldigung für alles und jeden faulen Move in unserem Kopf diese fordernde Welt ranzubringen.
Ja, alles schön und gut, aber Achtung, die Comedy-Lampe schon wieder an. Französische Revolution, die Kriege und so weiter, aber kannten diese Menschen auch Love Island und Bachelor in Paradise? Man lacht drüber, aber irgendwie hat es aber trotzdem einen ernsten Hintergrund. Du denkst doch, also so geht's mir. Ich denke dann wirklich manchmal an diesen Stellen, wenn ich da diese Trottel sehe. Wo sind wir? Wo stehen wir? Wohin wird das führen? Ja, und das sind dann auch so Stellen, wenn ich da so durchs normale Programm seppe, wo ich denke, ey, scheiße, Hilfe, wir verblöden.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, jetzt kommt natürlich ein Werbepartner, da sagen alle, da ist er ja wieder und natürlich mit einem ganz besonderen Vergnügen, die Koro-Drogerie. Online geht's ab.
Richtig, steht aber auch, glaube ich, bei uns beiden nicht nur in der Küche, ich habe es quasi am Gürtel, das Chili-Olivenöl von Koro, das musst du wie so ein Colt dabei haben, weil es schmeckt einfach zu allem. Ist unfassbar geil, wenn du eine Soße machst und so ein, nicht zu viel übrigens, weil das hat wirklich eine geile Schärfe, aber so ein paar, ich sag mal, so ein Teelöffel in so eine Bollo rein, das wird so viel geiler. Und ich habe das letztens mal sogar im Salat probiert, da musst du noch ein bisschen weniger nehmen. Leute, wenn ihr bei Koro shoppen wollt, Atze und ich haben was für euch rausgeschlagen, es lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade gesagt hast, habe ich am Gürtel. Ich habe tatsächlich das Dattelsirup am Gürtel. Also,
ich weiß gar nicht, wie ich so eine Pumpgun,
was noch du so ein Kleinkolb machen soll. Ja, also der Code ist Fühlen mit Ü, Fühlen. Und dann kriegt ihr 5% Rabatt bei Koro Drogerie. Mann, ist das gut. Das war die Werbung.
Wann hast du das denn? Wann hast du denn so eine Veränderungserschöpfung?
Ja, die habe ich gerade beschrieben. Ich bin, und da müsste man tatsächlich auch über die unterschiedlichen Mentalitäten sprechen. Jetzt bin ich jemand, der ganz gut damit leben kann, wenn sich die Dinge verändern. Im Gegenteil, ich kann kaum damit leben, wenn nicht alles im Fluss ist. Es gibt doch diese berühmte Frage, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? Und ich habe ja jeden Tag eigentlich das Bestreben, irgendwas zum ersten Mal zu machen. Meistens Blödsinn, ist klar. Aber das habe ich mich eben auch im Gegensatz zu Kester gefragt. Kester, der sich eher davon bedroht fühlt. Und ich, der mit Kester gut befreundet ist, mit dem auch sehr gut klarkomme, der sich eher dadurch ermuntert fühlt, dass sich alles verändert. Also ich finde das sehr anregend, dass sich alles verändert. Gleichwohl sehe ich natürlich eben auch, dass ein erheblicher Teil der Gesellschaft, wie du eben schon angeteasert hast, nach einfachen Antworten sucht und welche Gefahr darin steckt. Deswegen komme ich ja auch eben darauf. Und das müssen wir uns ja alle klar machen. Und deswegen bin ich eben auch auf Hartmut Rosa gekommen, weil er als die ganze Sache als Soziologe betrachtet und was das mit unserer Gesellschaft macht. Er hat sich ja letztens sogar zu der Aussage verstiegen, die Welt könnte schön sein, wenn die Menschen nicht da wären. Ich kann verstehen, dass man manchmal, wenn man so alles zusammenrechnet, man auf solche Aussagen kommt, die natürlich einfach ein provokanter Stein im ruhigen Deich der Argumentation sein sollen. Aber ich persönlich komme da ganz gut mit klar. Aber das ist vielleicht auch eine Typsache.
Das ist bestimmt eine Typsache und vielleicht kann ich jetzt noch einen dritten Blickwinkel da drauf geben. Für mich ist es mal so. Und ich merke dann, dass ich da, wenn ich das Bewusstsein dafür habe, ne, hey, es ist gerade einfach viel und das ist ja auch von Leben zu Leben unterschiedlich. Ich denke dann manchmal, ja, mir kommt das jetzt hier alles fordernd und viel vor. Letzte Woche, als ich gedreht habe, ich hatte das jetzt den Menschen in Armut, ne, wo ich dann eine Mutter kennengelernt habe, die halt sagt, ja, ich habe hier, weiß ich nicht, alleinerziehend oder jemand, der psychisch krank ist und dann noch in dieser Welt klarkommen muss, dann denke ich manchmal auch, Leon, ganz cool bleiben. Hier gibt's keine Entschuldigung, dass du jetzt hier rumklagst und denkst, du bräuchst jetzt auch mal einfache Antworten oder musst dich irgendeinem Populismus hingeben, weil du keine Zeit mehr hast, nochmal eine Runde nachzudenken. Nein, ich glaube eher, dass wir oft die Momente, wo mal Ruhe und sortieren und klarkommen mit dieser Welt und man dieser Veränderungserschöpfung, ich finde das Wort eigentlich ganz schön, der etwas entgegenhalten könnte. Na, betrachten wir das doch mal wie bei jedem, wenn wir uns angestrengt haben, wir brauchen Pausen. Und du hast gerade eben so schön gesagt, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Das ist ja auch was ganz Tolles, wenn man erste Male hat. Die hat man als Kind ja viel, viel mehr als Erwachsener, der erste
Kurs. Man freut sich ja als Kind auch drauf.
Fahrradfahren. Man freut sich als Kind darüber, man entdeckt diese Welt und irgendwann wird das weniger. Das macht Sinn. Und ich glaube, wenn man dann vielleicht, und das ist jetzt ein Vorschlag, als Pause gegen diese Erschöpfung das mal umdreht und fragt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal etwas zum letzten Mal gemacht?
Ja.
Dann könnte eine neue Ruhe entstehen. Ich denke an einen Mann, den ich kennenlernen durfte, den ich interviewt habe, der suizidal war und der wollte sich das Leben nehmen und hat auch diese Versuche oder mindestens einen Versuch durchgesetzt, der ist zum Glück gescheitert, dieser Versuch. Und der meinte zu mir, bevor er das gemacht hat, ist er so durch seine Stadt gegangen und hat nochmal so das letzte Mal, ist er zu dieser Eisdiele gegangen, wo er immer hingegangen ist und hat so diese zwei Bällchen bestellt, ne? Und die geschleckt. Dann hat er seinen Leuten, also bestimmte Leute einfach noch getroffen und sich gedacht, das ist jetzt das letzte Mal. Und der meinte, in diesem Moment ist so total die Zeit stehen geblieben.
Ja,
weil
ja,
du plötzlich diese Male, dieses Eisbällchen ganz anders auf deiner Zunge schmeckst, diese Sonnenstrahlen, die du da jetzt, wenn du durch dieses Örtchen gehst, fühlst, auf deiner Haut ganz anders wahrnimmst. Und die Geschichte, klar, auf den ersten Blick ist das eine ganz extreme Situation und es geht um den Suizid, aber eigentlich war es das nicht. Im Rückblick, jetzt wo er heute lebt und glücklich lebt und so froh ist, dass er da wieder rausgekommen ist, da ist so klar geworden, dass dieses vielleicht auch mal auf letzte Male achten etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Und für mich habe ich dann, glaube ich, jetzt meine ganz persönliche Ableitung. Geh doch mal demnächst zu deinem Lieblingsitaliener, wo du irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Monat dir gönnst, zu Abend zu essen. Und dann sagst du, Hämmer hier, Giovanni, ich bin jetzt noch einmal da, wundere dich nicht, ich war alles lecker wie immer, aber ich komme jetzt 2 Jahre nicht. Und dann machst du dir so letzte Male auf Zeit. Du guckst jetzt heute Abend noch mal einmal die Folge von der Serie, die du gerade bei Netflix guckst, oder guckst die Serie noch zu Ende. Und dann sagst du, und jetzt gucke ich mal ein Jahr gar nicht bei Netflix rein. Ich pausiere das Abo oder kündige das, sodass du es schaffst, in all diesem Fordernden und all diesen Veränderungen und all diesem, was die Welt uns da so hinhält, dir Momente zu geben, wo du vielleicht auch etwas sein lässt, wo du weniger machst, wo du Ruhe aufkommen lässt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und in dem, was du gerade sagst, steckt ja so beim Hören schon eine gewisse Erholung drin. Also man merkt, wie einem das selber gut tut, das nur zu hören als Idee. Ja, finde ich richtig gut.
Also ich werde das Wort mitnehmen, da bin ich dir sehr dankbar. Veränderungserschöpfung.
Das ist von Hartmut Rosa, ne?
Ich weiß, ja genau, das habe ich mir notiert. Und dann vielleicht als Impuls dagegen haltend,
die Pause, die ich dann von der Veränderung brauche, ohne zu erwarten, dass das nachlässt, dass das weniger wird, aber vielleicht einfach zu akzeptieren, ganz eben bei den Mäusen und dem Stress im Kopf und den Neurotransmittern, dass so ein Hirn ein bestimmtes Stresslevel braucht und nicht die Überdosis, um gut zu erinnern, um gut zu lernen, um vorwärts zu kommen.
Ja, da wäre natürlich jetzt, aber das wird man nicht, natürlich nicht erforschen können. Die eine Ratte wird sicher noch mal anders reagieren als eine andere.
Ja.
Aber die eine freut sich drauf. Ja, für den Fall vielleicht alles abschalten, genau, Netflix eben nicht und noch mal Ratatouille schauen. So.
Hat dir das erzählt mit der Ratatouille-Ratte, ne?
Hast du mir erzählt, ja.
Ja, ich wollte nicht provozieren, dass du zwei Finger am Ohr hast. Okay. Dann,
nein, der Mensch lernt durch Wiederholung. Ich bleib dabei.
Ja. ich hab was rausgesucht, was dazu vielleicht ganz gut passt, weil es mir über den Weg kam. Paul Bloom, das ist ein Psychologieprofessor aus den USA. Und ich habe dir hier in letzter Zeit oft genug und viel Kritik an unserem eigentlich geliebten Fach der Psychologie präsentiert. Und Paul Bloom ist da total vorne mit dabei, auch zu kritisieren, kritisch zu hinterfragen. Das ist aber auch jemand, der für unser Fach kämpft. Und das finde ich so schön, dass der auch die positiven Seiten der Psychologie betont.
Womit beschäftigt er sich hauptsächlich?
Ja, der beschäftigt sich mit ganz verschiedenen Themen, unter anderem mit Schmerz und Lust. Also warum machen wir etwas? Warum suchen wir Situationen auf, die vielleicht schmerzvoll sind? Ne, das ist ja erstmal absurd, dass wir sagen, ey, ich will Gitarre lernen und plötzlich, wenn wir dann so einen Flow kommen, spielen wir Gitarre, bis uns die Finger bluten.
Ja,
warum? Der macht brillante Gedanken auf. Warum zum Beispiel kriegen Menschen Kinder? So, ne, wo du so denkst, ey, nachts um 3 Uhr wirst du da von so einem schreienden, dich vollgekotzten Wesen aus deinem Bett gerissen. Ich habe letztens noch mit einem Kumpel diskutiert, wo ich so gesagt habe, eigentlich wollte ich immer Kinder und denk auch so weiterhin, dass das mein Weg ist, aber gerade fühlt sich das so an, wie als würde ich in meinem frisch gestrichenen Wohnzimmer, wo ich neue Raufasertapete an die Wand gebracht habe und mein schönes Sofa hingestellt habe, als würde ich da ein Feuerwerk zünden. So ist eigentlich alles schön und jetzt so eine Veränderung und jetzt nicht ausrasten, liebe Eltern, aber es gibt da ganz interessante Forschung, dass das ja in der Tat auch viel Pain ist mit Kids, ne? So schön das im Großen und Ganzen ist. So, sowas macht der.
Ja, ja.
Und dem bin ich jetzt also wieder begegnet, weil der eine Studie diskutiert hat, die es schon länger gibt und da möchte ich dir von erzählen. Dessen Blog heißt Small Potatoes, wenn man reinschauen möchte. Das ist immer so ein bisschen die Krux hier bei uns in Deutschland. Das ist alles auf Englisch, aber ich finde, man kann seine Sachen ganz gut lesen und mit den Übersetzungsprogrammen geht das ja auch ganz gut. Also Small Potatoes heißt der Blog, kann ich mit Ausrufezeichen empfehlen und Folgendes hat er da nochmal aufgegriffen. Das ist eine Studie, die gibt's schon etwas länger. Und ich habe dir bestimmt auch schon mal eine Einsicht davon erzählt. Jetzt gehen wir da nochmal etwas tiefer rein und es passt auch wirklich gut zu dem, was du gerade eben beschrieben hast. Also stell dir vor, du hast so ein kleines, weiß nicht, ein Handy war das, glaube ich, in dem Fall, da gab es schon Smartphones. Yo, du hast also von mir aus eine App auf dem Smartphone und jetzt random über den Tag verteilt, klingelt die. So, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und jetzt muss das Handy rausholen und jetzt steht da auf dem Display eine Frage. Was machst du gerade? Ja?
Mhm.
Und wie fühlst du dich gerade?
Okay.
Mhm. Ja. Und denkst du gerade über was anderes nach als das, was du machst?
Ah,
also,
okay.
Ich könnte jetzt sagen, ich nehme gerade Podcast auf, ich fühle mich soweit gut. Denke ich über was anderes nach als das, was ich mache? Nee, ich bin hier gerade voll drin. So. Aber eben als ich noch in Weimar war und ins Goethe-Gartenhaus spaziert sind, dann hätte, wenn ich es da geklingelt hätte, hätte ich geschrieben, ich bin gerade in Goethes Gartenhaus. Ich fühle mich auch gut, aber ich habe über was anderes nachgedacht. Ich sage jetzt nicht was, aber ich habe über was ganz anderes nachgedacht in dem Moment.
Ja.
Und das kennen wir, glaube ich, alle. Du machst irgendwie was, fühlst dich gut oder schlecht und worüber denkst du nach? Und das Ergebnis dieser Studie ist jetzt folgendes, also mit vielen, vielen Leuten gemacht, über viele, viele Datenpunkte hinweg. Die Menschen, wenn man die fragt, was machst du gerade, sagen dann sowas wie, ja, arbeiten oder ich gucke Fernsehen oder ich lese oder ich kümmere mich um die Kids oder ich höre Musik oder ich spreche mit jemandem oder ich mache Sport oder ich, das fand ich ganz schön, ich habe Sex. Also das stelle ich mir geil vor, wenn du bei so einer Studie als Versuchsperson mitmachst und dann bimmelt diese scheiß App und du sagst, Schatz, warte kurz, ich bleib drin, aber ich muss hier kurz was eintippen und muss jetzt in diese App kurz notieren, was mache ich gerade? Sex, wahrscheinlich reichen die 3 Buchstaben. Wie fühlst du dich gerade? Ja, im Idealfall gut. Woran denkst du gerade? Ja, hoffentlich nicht ans Auto waschen. Sondern an das, was passiert. So, und jetzt kommt also Folgendes raus. Wir haben ja auch die Leute gefragt, wie gut geht's dir, ne? Also wie gut geht's dir dabei gerade? Wie gut fühlt sich das an von 1 bis 100? Und der Durchschnitt ist, dass die Leute sagen, ich fühle mich 65 von 100 gut.
Ach.
Ja, und das fand ich ganz schön, weil Paul Bloom sagt, das ist ein Ergebnis dieser sehr berühmten Studie, was oft gar nicht so berichtet wird. Hey, wenn wir so aufs Leben gucken, und es passt jetzt zu dem, was du eben von Kester erzählt hast und zu diesem, oh, Leute sind ermattet und platt. Vielen scheint es aber so im Schnitt, wenn es um ihre Erlebnisse des Tages geht, grundsätzlich eher gut zu gehen. Und das finde ich eben auch so, dass wir das nicht vergessen dürfen. Ne? Manchmal sind ja so prominente negative Ereignisse riesig groß in unserer Wahrnehmung, aber so die Kleinigkeiten des restlichen Tages, die sind eigentlich ganz positiv. Man könnte das ja mal ausprobieren. Du nimmst dir mal dein Handy und stellst dir mal für so einen Tag 8 Wecker. Ne? Einfach random auf irgendeine Uhrzeit. 12.30 Uhr, 19 Uhr, 15.20 Uhr, wann du so kannst, vielleicht auch ein bisschen, aber du wirst ja dann überrascht von diesem Wecker in dem Moment. Und dann guckst du mal für dich, das, was ich gerade mache, was mache ich denn da eigentlich? Bin ich mit den Gedanken hier bei der Sache und fühlt sich das gut an? Also erste Einsicht, die Leute scheinen doch sehr oft eher zufrieden zu sein mit dem, was sie machen. Also die Mehrheit der Erfahrungen fallen auf die glückliche Seite der Skala. Und Paul Bloom sagt, das zeigt doch, dass eigentlich das Leben vielleicht es doch für viele Leute wert ist zu leben. Zwei weitere Ergebnisse kommen jetzt hierbei raus. Nämlich, dass die Leute ganz oft in Gedanken woanders sind. Ja, ungefähr die Hälfte der Zeit denkt die durchschnittliche Person über etwas anderes nach, als was sie gerade macht. So, also ich bin im Goethehaus und denke jetzt nicht an den Goethe und weiß ich nicht, die Leiden des jungen Werther, sondern über irgendwas anderes nach.
Ja.
Darüber, wie ich
über mich.
Meinen Porsche 911er poliere. Ja, genau. Oder wie ich Atze die Locken kraule. Genau sowas. Und der zweite Punkt ist dieses Gedankenwandern. Das wiederum ist nicht so viel Spaß. Das ist nicht so schön. Also die Leute sind deutlich eher unzufrieden, unglücklich, wenn sie mit Gedanken woanders sind.
Ah, okay, ja, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Also es macht nicht glücklich.
Es ist jetzt die Frage, ob es dich nicht glücklich macht, ne? Hier haben wir keine Kausalität. Es könnte auch sein, dass wenn du Gedanken wanderst, du nicht glücklich bist.
Mhm.
Oder eben umgekehrt. Aber erstmal gibt's hier einen Zusammenhang. Und das war auch dann in der Überschrift dieses Papers, übrigens nur eine Seite. Manchmal sind Paper richtig kurz und schlagen trotzdem voll ein, solche Research Reports.
Ja, ja.
The human mind is a wandering mind and a wandering mind is an unhappy mind. Also der menschliche Geist ist ein wandernder Geist und ein wandernder Geist ist eher ein unglücklicher Geist. Die Idee ist jetzt also zusammengefasst, wenn ich dich frage, was machst du gerade, bist du sehr oft nicht bei der Sache, sondern in Gedanken irgendwo anders. Und Paul Bloom sagt jetzt, das ist ja eigentlich komisch, weil Mind-Wandering ist doch was total Schönes, wenn ich so einen Gedanken irgendwie abschweife
und mir vorstelle,
der nächste Frankreich-Urlaub.
Ja.
Fantasie, Kreativität, ja. Für viele scheint das aber trotzdem gleichzeitig auch etwas zu sein, was man vielleicht nicht so gerne mag, dass man vielleicht in solchen Momenten dann auch eher in düstere Richtungen in seinem Kopf vordringt. Ne? Wir denken ans Ruminieren, wir denken an, dass man sich Sorgen macht, was alles schief gehen könnte.
Ja, ein wandernder Geist ist ein unglücklicher Geist. Ja.
Ja, und ich wollte da jetzt meine eigenen Überlegungen noch kurz mit dir teilen. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, weil ich hatte so für mich dann geschlossen, ich kenne das total. Man will irgendwie richtig konzentriert bei der Sache sein. Ne? Du bist auf einer Party so und dann stehst du auf der Party und unterhältst dich mit irgendwem und plötzlich merkst du so, deine Gedanken schweifen ab und du bist doch wieder dabei, dass du denkst, scheiße, Montag muss ich doch diese PowerPoint-Präsentation machen.
Mhm.
Oder manchmal, ich kenne das auch so von mir, ich betreue manchmal so drei Kids, mit denen mache ich dann irgendwelche Ausflüge oder sowas und treffe mich mit denen, dann gehen wir in den Zoo oder auf so eine Trampolin-Springburg einfach, damit die einen schönen Tag haben. Und dann sind das eigentlich Momente, die ich total genieße. Und dann ertappe ich mich manchmal in diesen Momenten, dass ich plötzlich abschweife in Gedanken und dann auf so einer Metaebene auch noch anfange, mich dafür zu verurteilen, dass ich diesen Moment jetzt gerade gar nicht genieße, weil ich doch ein Gedankenspiel woanders bin. Also dann steht plötzlich noch so eine zweite Gedankenebene, also eine dritte Ebene von mir aus. Ne?
Ja.
Und dann dachte ich, wenn ich mich oft dabei dann ertappe, dass ich mich dafür verurteile und denke, boah, was bist du eigentlich für ein Typ? Du bist nie bei der Sache, du schweifst immer ab. Was bin ich dankbar, dass ich heute diese Studie kenne und weiß, das machten scheinbar ganz viele so. Und die Forschenden hier, zwei sehr, sehr berühmte Psychologie-Professoren, Gilbert und Killingworth, die sagen, das ist sogar menschlich. Ne? Das ist sehr menschlich, dass Menschen quasi in Gedanken wandern. Da habe ich für mich gedacht, vielleicht muss ich das hinnehmen. vielleicht muss ich akzeptieren, dass der Geist des Menschen dazu neigt, abzuschweifen. Und wenn ich jetzt eben nicht diese weitere Ebene aufmache und mich dafür immer verurteile, dann ist das okay, wenn du plötzlich beim Sex merkst, scheiße, ich denke daran, dass ich noch den Rasen mähen wollte. Und beim Rasenmähen genießt du jetzt nicht, dass der frische Geruch von Gras in der Luft liegt, sondern du denkst darüber, wie schön das jetzt wäre, mal wieder Sex zu haben. So, ne? Und da dachte ich, also, so hatte ich diese Studie noch nie gelesen, aber mir wurde das so bewusst und dachte, vielleicht nehme ich das einfach hin.
Stimmt, es gibt, auf der einen Seite gibt es die Sehnsucht, so bei sich zu sein, voll und ganz im Hier und Jetzt. Auf der anderen Seite entlastest du uns alle gerade sehr, dass du eben sagst, dass Studien gezeigt haben, dass es eben ganz normal ist und dass die andere Einstellung dazu sein kann. Ja, auch darüber kann ich glücklich sein, weil es ganz menschlich ist. Ja, interessant. Super. Ich dachte, ich wäre so ein super Freak in der Beziehung, weil ich immer mit den Gedanken komplett unterwegs bin. Kennst du ja auch. Stehst vom Schreibtisch auf, willst irgendwas machen, gehst zur Toilette. Auf dem Weg dahin entdeckst du noch was anderes und weißt irgendwann schon gar nicht mehr, dass erstens, dass du zur Toilette wolltest, noch, dass du im schlimmsten Fall da gerade ein Zoom-Meeting hast.
Ja, nicht mehr aufs Klo. Ich mache jetzt alles mit einer Bettpfanne.
Ja, mehr Licht, mehr Licht. Das ist, glaube ich, der beste Fall, den man sich vorstellen kann. Zoom-Meeting, ein dreistündiges Zoom-Meeting. Da soll mir einer erzählen, er wäre die ganzen drei Stunden dabei. Wahrscheinlich, nehmen wir mal so 12 Teilnehmer, das ist wahrscheinlich von alle 12 sind ganz woanders unterwegs.
Das Geilste ist, wenn du nicht sprechen musst und ausnahmsweise jetzt mal selber dich auf dieses Zoom-Meeting konzentrierst und dann guckst du mal auf die anderen Leute, die auch nicht sprechen und du siehst so, wie die alle mit ihren Augen irgendwie entweder die lesen was parallel auf dem Display, zwischendurch versuchen die noch so zu nicken oder die gucken irgendwo anders hin und dann kommen irgendwelche Kinder reingelaufen. Ich habe letztens gedacht, ey Team, also ich weiß nicht, Zoom ist für mich noch so akzeptabel, Teams... Wenn du irgendwie rausfinden könntest, wer der Erfinder von Teams ist, ich würde den jetzt hier gleich standesrechtlich verprügeln.
Wo ist denn der Unterschied?
Teams ist IT-Krebs. Das ist so ein Scheiß. Ich hasse Teams. Ja, weiß ich nicht, wo der Unterschied ist. Du denkst ja auch, Alter, ihr seid Microsoft. Da kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr hier keine App programmieren könnt, mit der man so eine Videokonferenz macht. Bei Teams ist immer, hier ist ein Problem, sie können sich nicht einwählen. Ich habe noch nie ein Teams-Meeting pünktlich starten können, weil immer, selbst wenn du nur zu zweit bist, einer von beiden kommt immer nicht rein, irgendwas ist immer buggy, muss sich immer einloggen, dann will Microsoft, dass da kein Mitarbeiter geschickt wird, der an deine Tür klopft, um nochmal kurz seine Identität zu verifizieren. Denke ich, Alter, was ist mit euch? Da wirklich dann, das ist so ein milliardenbewertetes Unternehmen. Ich reg mich auf.
Nein, ein Freund von mir hat daraus ein tolles Geschäft gemacht. Und zwar die ganze Bundesregierung und alle Ministerien, alles was dran hängt, die können natürlich auch alle nicht mit Teams umgehen. Das heißt, jede Abteilung da hat einen Betreuer, was Videokonferenzen angeht. Und er hat da ein tolles Geschäft rausgemacht. Das ging so richtig los während der Pandemie. Und ich glaube, der hat jetzt tatsächlich ein großes Haus in Südfrankreich. Toll, oder?
Schön.
Das einen leid,
das gerne bezahlt.
Das anderen freut.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Mann, ey, aber mach dir eine Notiz, entweder für uns hier, fürs nächste Buch, fürs nächste Programm, für den nächsten Vortrag, wo auch immer, dass es um diese Videokonferenzen geht und dass es ganz normal ist, dass sie Gedanken abschweifen. Du wirst an der Stelle wahrscheinlich die volle Aufmerksamkeit haben.
Ja, wenn man nicht abschweift in Gedanken, kennst du vielleicht auch, ich sitze immer im Zoom-Meeting und ich kann nicht anders, ich gucke die ganze Zeit auf die eigene Kachel.
Ja, natürlich.
Immer auf dein Video und denkst dir, Alter, wieso? Das ist, du findest dich nicht mal geil, aber es ist wie so ein Verkehrsunfall. Du kannst nicht weggucken.
Ja, und es ist doch, ich weiß jetzt keine Studie, aber okay, landläufig wird gesagt, dass seitdem die Schönheitsoperationen zugenommen haben.
Seit der Pandemie, weil viele
sich eben da und wir uns eben auch sehen auf dem Bildschirm und denken, scheiße, dieses Doppelkind, das hatte ich doch nie. Und so, ne?
Ja. Das liegt an Teams.
Oder das eine Auge ist ja viel tiefer als das andere. Das geht doch so nicht. Mein Gott. Ja, man kann was machen, aber lässig bleiben.
Ja, ich muss jetzt mal in meiner Markttüte hier kramen. Ich war quasi auf dem großen Markt der Psychologie unterwegs, auf dem Wochenmarkt der Psychologie und da habe ich noch etwas von der Frische, von der Fischetheke. Neptuns Reich, der frische Fischstand hat uns noch was hier präsentiert und zwar Vitamin H. Das kennst du jetzt wahrscheinlich nicht.
Das gibt's.
Ja, genau, das gibt es nämlich eben nicht.
Ach so.
Jetzt sei nicht sauer, dahinter steckt was. Nein, nein, dahinter steckt eine unglaublich schöne Überlegung. Sehr neue Studie, deswegen frische Theke, wo man sich gefragt hat, was macht uns Menschen eigentlich wirklich glücklich? So. Und da können wir jetzt natürlich, ja, das habe ich mir gedacht, dass ich dich damit abholen kann.
Das kann ja nur ein Teaser sein auf eine Folge, die noch kommt dieses Jahr.
Ja, vielleicht, aber ich will dich jetzt auch schon mit Goldnuggets versorgen.
Okay, gut.
Folk und Dunn vom Department of Psychology der University of British Columbia haben Folgendes gemacht, beziehungsweise erstmal beschreiben die ein Bild, das fand ich unglaublich schön. Stell dir vor, Forschende hätten ein neues Vitamin entwickelt, Vitamin H. Ja,
okay.
Und dieses Vitamin H, das kann deine Stimmung steigern, das kann deine Lebenszufriedenheit erhöhen und das ist ganz was Tolles. Das wollen wir unbedingt haben.
Ja,
bevor man jetzt dieses Vitamin H in Pillen pressen würde und allen Menschen empfiehlt, nach dem Motto, nimm das jeden Tag, kümmere dich darum, dass du da ein hohes Level hast, würden wir natürlich in der Wissenschaft große Studien sehen wollen, in denen man gezeigt hat, dass dieses Vitamin H auch tatsächlich von Vorteil ist für die Menschen. Man würde das bestätigt wissen wollen. Und man würde ja wohl auch wollen, dass diese Studien gut gemacht sind und dass die kritisch gemacht sind. Wir erinnern uns an die Impfstoffe, ne? Jetzt willst du hier weltweit Menschen etwas spritzen. Natürlich wird da sehr gewissenhaft mit großen Stichproben erstmal geguckt, geht das klar? Weshalb diese Impfstoffe ja zum Beispiel nicht sofort da waren. So, Vitamin H wäre jetzt also etwas, wo wir möchten, na klar, das ist ganz, ganz wichtig. Das müssen wir uns genau angucken. Der Punkt ist, wir haben in der Psychologie so ein Vitamin H entwickelt.
Ach.
Allerdings scheinbar sind wir bisher völlig falsch damit umgegangen. Und zwar ist das Zufriedenheit, Happiness.
Ja, ja.
Das sagen die Forschenden. Die sagen, seit Jahrzehnten will die Psychologie verstehen, was macht Menschen eigentlich glücklich, wodurch entsteht wahre Happiness. Und dann gibt es ja bestimmte Sachen, wie jetzt bei so einer Vitaminpille, ne, nach dem Motto, guck, dass du genug Orangen isst im Winter, damit du ein bisschen Vitamin C kriegst, die wir den Menschen empfehlen. Wie komme ich an die Happiness? Das Spannende ist, dass das übrigens ein Thema ist, was die Leute total interessiert. Also how to be happy, das wird öfter gegoogelt als how to get rich.
Ach.
Und wenn ich mir jetzt unsere Gesellschaft angucke, mehr Leute wollen wissen, wie man glücklich wird, als dass man reich wird. Das finde ich in dieser turbokapitalistischen Welt doch erstmal ein Statement. Der Punkt ist jetzt, das gefällt mir sehr gut. Was haben wir denn eigentlich für Hinweise, für gute wissenschaftliche Hinweise darauf, dass dieses Happiness-Vitamin, die Zufriedenheitspillen, die wir euch da draußen verschreiben als Psychologinnen und Psychologen, dass die funktionieren. Weil wenn ich dich jetzt fragen würde, Atze, was macht denn glücklich? Was sind so für dich die, weiß nicht, Top 5, Top 6 von Strategien, die du schon mal gehört hast, die glücklich machen sollten? Da kannst du mir wahrscheinlich welche nennen.
Ja.
Ja. Hast du welche?
Ja, als erstes Reichtum natürlich, ne?
Du bist, ich dürfte auch nie bei dir im Publikum sitzen.
Du hast mich wahnsinnig.
Ja, natürlich. Klar. Ja,
den hast du mir so auf den Elfer gelegt, da konnte ich jetzt nicht anders.
Also, ja, sonst noch was?
Ich antworte jetzt mal ehrlich. Zeit für mich, also Zeit.
Ja.
Zeit. Ja. Antworten wahrscheinlich sehr viele. Schöne Umgebung, Freundschaft. Ja, dies mit aus meiner Sicht guten Menschen zusammen sein, das macht mich alles glücklich. Da muss ich tatsächlich auch sagen, Arbeit kommt mir jetzt gerade so durch den Sinn, weil ich einen Beruf habe, der mich wirklich auch sehr befriedigt. Und auf der Bühne zu stehen, das macht mich sehr glücklich. Und wenn wir das hier mal als Arbeit betiteln, ich glaube, das empfinden wir ja beide nicht so, aber ist es ja letztendlich, das macht uns ja auch glücklich. Das haben wir uns ja gegenseitig auch schon eingestanden. Ich
glaube schon, dass es da einen kleinen Unterschied gibt. Also es macht uns beide glücklich, aber während ich dann schwitzend vor 70 Seitendossiers sitze, erinnere ich mich immer gerne an dein Bild, wie du mir erzählst, dass du im Bett liegst oder in irgendeiner Hängematte.
Ich mache gleich hier noch ein Foto, ja?
Ja, bitte. Achso,
aber,
wie du da...
Nein, aber immer wenn wir fertig sind, dann bist du doch sehr glücklich damit.
Absolut, absolut.
Ja.
So, das waren jetzt deine persönlichen, vielen Dank. Es gibt natürlich aber auch in den Medien so sehr oft genannte, ne?
Ja.
Und da habe ich mal hier von diesen Forschern also eine Top 5 bekommen. Dankbarkeit, drücke Dankbarkeit aus. Natürlich, das muss glücklich machen.
Ja.
Dann, das hast du, glaube ich, auch gesagt, erhöhe deine sozialen Interaktionen, also andere Menschen treffen. Mhm. Sehr, sehr, sehr verbreitet mittlerweile Mindfulness, Meditation, Achtsamkeitsmeditationen.
Ja.
Sich bewegen, also sportlich aktiv. aktiv werden,
ja,
und Zeit in der Natur verbringen.
Ja.
So,
ja,
klar. Das ist, ist ganz, ganz weit vorne. Und das haben die halt eben auch herausgefunden. Also sie haben sich angeguckt, was sind so die Strategien, die am meisten von den großen Medien genannt werden. Also welche Vitamin-H-Strategien werden uns eigentlich in den Medien präsentiert? Jetzt kommt der Punkt. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn wir sowas den Menschen empfehlen, geh raus in die Natur, schreib ein Dankbarkeitstagebuch, mach mehr Sport, denn dann wird deine Happiness steigern. Wenn wir so eine Vitaminpille den Leuten hinhalten, dann würden wir wissen wollen, ist das denn eigentlich gut erforscht, funktioniert das? Und da gibt es mittlerweile für mich so ein Vorher-Nachher in der Psychologie. Ja. Ich habe dir schon öfter von der Replikationskrise erzählt, ne?
Mhm.
Das war so 2011, als es losging, dass man gemerkt hat, scheiße, wir haben ja in der Psychologie ganz viele Studien veröffentlicht, die falsch positiv sind, also wo man gesagt hat, da gibt es einen Effekt, obwohl es den eigentlich nicht gibt, weil schön gerechnet wurde, weil Daten gefälscht wurden, weil man Versuchspersonen ausgeschlossen hat aus der Studie, wenn man gemerkt hat, auch deren Antworten auf meinen Fragebogen, die passen jetzt so gar nicht so zu dem, was ich eigentlich rausfinden wollte, ja, um in einer fetten Zeitung ein gutes Paper zu veröffentlichen. So, und was wirklich, wirklich krass ist, das habe ich in diesem Artikel nochmal gelesen, bevor es diese Replikationskrise gab, haben 67%, also 2/3 der Psychologinnen und Psychologen berichtet, dass die in solchen fragwürdigen Praktiken involviert waren. Ja,
ja.
Also das muss man sich einfach mal klar machen.
Okay, ja.
Ja, dass die Leute, die geben das auch zu. Es war auch einfach gang und gäbe. Manche nennen das dann, ja, die Daten wurden so ein bisschen massiert. Andere sagen, ach ja, das war so ein bisschen, haben ja alle so gemacht, ne? Und das heißt, wir sitzen da heute und müssen uns einfach klar machen, ganz, ganz viel von dem, was uns in der psychologischen Wissenschaft präsentiert wird als, yo, da wissen wir ja, schon seit Jahren.
Ja,
oder da gibt es ja zig Studien zu.
Ja.
Das hält eigentlich nach neueren Standards, wie wir wollen, dass gute Wissenschaft gemacht wird, nicht mehr diesen Kriterien stand. Das heißt,
und das war genau alle, die uns dazuhört, auch in den letzten Wochen, Monaten, dass du gesagt hast,
wo ich kritisiert habe. Ja, ja, und das mache ich auch weiterhin. Und ich will auch gar nicht kleinreden, dass uns hier nicht Fehler passieren können. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das Ziel sein muss, dass keine Fehler mehr passieren oder dass man jetzt sagt, die Wissenschaft muss immer der Weisheit letzten Schluss liefern. Nein, Wissenschaft ist Prozess. Aber zu diesem Prozess gehört eben auch, dass wir das jetzt aufarbeiten und dass wir da jetzt in Zukunft anders mit umgehen. Und ich möchte euch da draußen, die ihr uns zuhört, nochmal ermuntern, wenn ihr euch psychologischen, gerade psychologischen Content irgendwo reinzieht, das reicht nicht, dass irgendwer sagt, es gibt da eine Studie zu oder die Wissenschaft sagt, das sind so Sätze, da wissen wir mittlerweile alle, dass die schick wirken und dass das toll aussieht und dass man sich damit angeblich von den Life-Coaches so einfach absetzen kann.
Ja, genau.
Aber der Standard muss noch viel höher sein. Wenn wir hier mit dem Redaktionsteam Sachen diskutieren, wenn wir die durchgehen, dann graben wir so lange, dass wir gucken, ist das valide? Gibt's da Gegenstudien mittlerweile? Steht so ein Ergebnis noch? Und nochmal, dabei können uns Fehler passieren, aber ich versuche wirklich mit bestem Wissen und Gewissen, dass wir hier einen hohen Standard reinbringen und sehe leider ganz, ganz viele andere vermeintlich wissenschaftliche Outlets oder auch nicht wissenschaftliche Outlets von Leuten, die dann einfach diese Worte benutzen, die absoluten Mumpitz und längst überholte Sachen weitererzählen. So, und warum ist das so spannend? Diese Forschenden sind jetzt hingegangen und wollten wissen, welche Studien haben wir denn eigentlich? Nach den neueren, viel besseren und wichtigeren Standards, die zeigen, was denn wirklich glücklich macht. Und dazu haben die sich die Wissenschaft angeguckt und haben im Prinzip über 1000 Manuskripte gefunden. So, und das haben diese Forscher jetzt also angelegt und haben sich angeguckt, was gibt's denn an Forschung. Und wenn man so eine Analyse macht, wenn man sich so das ganze Feld anguckt, dann fängt man an, mit bestimmten Stichwörtern zu suchen. Ne? Ich habe das auch für meine Promotion damals gemacht, dass man also versucht, jetzt alles, was so zum Thema Happiness und zu den Möglichkeiten, um Happiness zu steigern, was da so an Studien existiert. Und dann geht man verschiedene Datenbanken durch und guckt sich eben an, was es für Studien gibt. Über 1000 Manuskripte finden die, also Paper, und dann reduzieren die runter nach dem Motto, was passt denn jetzt hier wirklich dazu? Also man geht das so schrittchenweise durch, bis man am Ende wie bei so einem Trichter sagt, okay, diese Studien, die passen tatsächlich zu dem Thema, die uns interessieren. Da kommt nicht nur irgendwie Happiness mal in der Überschrift vor, sondern geht es wirklich um den Kern der Sache, der uns hier beschäftigt. Und dann ist das Ergebnis, dass die am Ende 532 Studien haben, die sich mit diesem Thema Happiness beschäftigen. Ja?
Ja,
und die diese 5 Strategien aufgreifen, also was wir eben gesagt haben, in der Naturzeit verbringen, Dankbarkeit zeigen und so weiter.
Mhm.
Dann haben die sich angeguckt, wie viele von diesen über 500 Studien entsprechen denn unseren neuen Kriterien. Also, dass da genug Leute mitgemacht haben, dass es eine Präregistrierung gab. Das ist jetzt wirklich was Neueres, dass man Studien vorher registrieren muss und sagen muss, ey, das werden wir erforschen, das sind unsere Hypothesen und so werden wir die Daten analysieren. Da kannst du nämlich nicht nachher kommen und sagen, jetzt biegen wir da so ein bisschen, bis es passt, sondern ich habe das vorher schon öffentlich gemacht, bevor ich die Daten überhaupt erhebe. Auch dabei kann man wieder tricksen. Aber was passiert jetzt? Von 532 Studien sackt das zusammen auf 57.
Ach.
Das heißt, wir hatten vorher hunderte Studien zum Thema Happiness und was man da alles wissen könnte, die wahrscheinlich ganz viele, ich im Zweifel auch schon zitiert haben, müssen aber sagen, nach neueren Standards müssen wir es runterbrechen auf 57. Und das ist ja unfassbar wenig. Das heißt, schon mal die erste Einsicht ist, wir stellen uns hin und sagen, Happiness, das ist super, wenn du raus in die Natur gehst, wenn du Meditation machst, wenn du Dankbarkeit ausdrückst, das steht überall in den Medien. Wie viele Studien haben wir eigentlich, die gut sind, die das belegen?
Ja.
Ja, fucking 57.
Wahnsinn.
Ja?
Also sag mal, mich würde mal interessieren, so ein Moment, wenn du das liest, genau dieser Moment, wo dann da steht, von den über 500 Studien bleiben 57 übrig. Was fühlst du da? Was denkst du da in dem Moment? Habe ich es doch gewusst,
also ich denk,
oder das habe ich schon gefühlt?
Nein, ich fühle überhaupt keine, ach guck mal, ich habe es schon immer gewusst oder Überlegenheit, ganz im Gegenteil. Ja, ich merke einfach, das hätte ich mir in unserem Studium zum Beispiel noch viel mehr gewünscht, dass man uns darauf trainiert, dass man uns darauf
hinweist. Erleichterung? Empfindest du Erleichterung an der Stelle?
Auch nicht Erleichterung, ganz im Gegenteil. Es ist eher für mich, dass ich denke, oh shit, ne, so tiefgreifend sind die Probleme.
Ja.
Ich sag ja nicht, dass jede Studie schlecht ist, ganz im Gegenteil. Viele davon, auch viele Forschende werden immer schon gewissenhaft gearbeitet haben und auch vieles gut gemacht haben. Aber nochmal, 67% sagen ja, zumindest hier in einer Erhebung, hey, wir haben da getrickst. Das sind viele, das sind viel zu viele. So, also ich denke zwei Sachen dazu. Zum Glück sind wir da so selbstkritisch und es entwickelt sich weiter, weil das ist längst nicht nur ein Thema in der Psychologie, das ist auch in anderen Wissenschaften. Und der zweite Punkt ist, das heißt viel Arbeit für mich, weil ich jetzt nicht mehr auf die althergebrachten Sachen verlassen kann. Ich habe jetzt eine neue Diskussion mitbekommen, dass Meta-Analysen riesig kritisch diskutiert werden, weil entsprechend, wenn ich falsch positive Ergebnisse habe, ziehen die diese Meta-Analyse auch komplett runter, machen die kaputt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Einerseits begeistert es mich, das und wie sich Wissenschaft weiterentwickelt. Und ich finde, das ist genau der wissenschaftliche Geist, dass wir da kritisch drauf gucken. Andererseits heißt das für jemanden, der Wissenschaftskommunikation im Bereich Psychologie macht, es wird immer schwieriger. Und es ist total fordernd. Und zum Glück werden die Studien jetzt besser. Dadurch könnte es vielleicht in Zukunft wieder einfacher werden. Aber aktuell ist es für mich so, dass ich wirklich Sachen lese, auch viele Sachbücher lese und immer so denke, ich glaube keinem mehr. Ich vertraue gar auf gar nichts. Alles, was wir nicht selber mit meinem Team recherchieren, kritisch angucken, nehme ich nicht einfach so für bare Münze.
Eine kleine Zwischenfrage. Die Psychologie an den Hochschulen und Unis. Zu welcher Fakultät gehört das? Zur Philosophie oder eher zur Medizin oder?
Nee, das ist eine eigene, hallo.
Ja, okay.
Nein, das ist ein eigener. Das kann sein, dass das manchmal in Münster war, es glaube ich, Psychologie und Sportwissenschaften gehörte so zusammen, aber das ist mehr, mein Verständnis, mehr so eine Organisationsfrage. Ansonsten ist die Psychologie eine eigenständige Wissenschaft natürlich.
Ja, und so in der Anschauung in der wissenschaftlichen Welt zählt man's, weil es gibt ja viele Überschneidungen, das haben wir ja schon festgestellt zur Philosophie, es gibt Überschneidungen zur Soziologie, es gibt Überschneidungen zur Medizin.
Ja, es gibt da gibt's jetzt großen Streit. Für mich in Münster gerade war Psychologie immer sehr naturwissenschaftlich geprägt, weil wir uns ganz viel mit Statistiken, mit Hirnchemikalien und Co. beschäftigt haben und ich würde sie auch grundsätzlich als Naturwissenschaft betrachten wollen.
Das gut.
Ich sag jetzt mal, allermeisten tun. Ja, nur Moment. Du sagst jetzt, ja, okay, gut.
Mich hat ja deine Meinung
interessiert. Ich merke an ganz vielen anderen Stellen, dass wir uns als Psychologie da so viel zurechtbiegen, um unbedingt als Naturwissenschaft durchzugehen und vielleicht manchmal auch anerkennen müssen, hey, diese Fähigkeit von uns mit Sprache, mit eher philosophischen Texten, mit Beobachten des Menschen, wo wir nicht immer mit der Empirie rankommen, einen Beitrag zu leisten, das ist auch was wert. Das ist auch was wert. Und dann würde ich mir manchmal sogar wünschen, dass wir nicht ganz so dogmatisch und das habe ich auch an mir selber als Veränderung beobachtet, so gezwungen naturwissenschaftlich sind.
Ja.
Obwohl wir dann eigentlich eingestehen müssten, da machen wir hier noch einen kleinen Fragebogen und da noch eine Mediationsanalyse und da noch eine Kalkulation und am Ende, ja, was hast du uns denn jetzt an neuer Erkenntnis geliefert?
Ist denn Dogma für dich eher positiv oder negativ konnotiert?
Ja, das ist total negativ, weil
Meine ich doch.
Das ist ja auch ein naturwissenschaftlicher Geist und das finde ich, das muss man sich vor allem erarbeiten oder das sollte doch ein Ziel sein. Der lebt doch davon, dass du kritisch ja. bist und dass du Sachen aufgreifst, die du vielleicht vorher noch für dich nicht so akzeptiert hast, dass du dich mit Themen auseinandersetzt und die auch zulässt in deiner Gedankenwelt, die deiner Meinung widersprechen. Adam Mastroianni, das ist jemand, mit dem ich mich viel beschäftige, der ganz kritisch auch auf die Psychologie guckt, ebenfalls als Psychologe und auch Forscher und Wissenschaftskommunikator, der hat letztens seine Doktorarbeit, ich glaube nicht verbrannt, aber so in die Mülltonne geschmissen.
Ja, ja.
Und ich hatte jetzt, ja. Ich war kurz davor zu denken, da mache ich mit.
Ja, das mache ich auch. Da hätte ich wetten können, dass du solche Gedanken hattest.
Ja,
ah, interessant.
Ja. Und wenn du dir meine Promotion anguckst, dann wirst du sehen, ich habe mir alle Mühe gegeben. Ich habe nicht bei den Daten getrickst. Ich habe riesige Datensätze verrechnet, berechnet. Aber am Ende, was habe ich gemacht? Ich habe eine Conditional Indirect Effect Analyse gerechnet zu einem Themenkomplex, wo man so in der Tiefe war, dass ich danach da saß. Diese Methodik, alleine die statistische Methodik, ist so kompliziert gewesen, dass ich mich am Ende gefragt habe, was hast du denn jetzt hier in dieser gesamten Zeit für einen Mehrwert liefern können, für einen wirklichen wissenschaftlichen Mehrwert? Obwohl ich das in tollen Journals veröffentlicht habe, obwohl in dieser Zeit Paper rauskam, obwohl diese Paper auch gar nicht so schlecht zitiert wurden, hatte ich am Ende das Gefühl, uff, na klar, besteht Wissenschaft aus vielen kleinen Rädchen, die zusammengreifen, aber es war auch so, dass ich am Ende dachte, ja, ich hadere da.
Ja.
Kann ich jetzt kurz diese Studie zu Ende erklären? Mein lieber Freund, wir sind abgedriftet.
Ja, um
das war interessant hoffentlich, aber ich möchte dir eigentlich kurz erzählen, was sind jetzt,
ja.
Was wissen wir über das Vitamin H, über die Happiness? Also, die haben sich jetzt diese Top-Studien angeguckt und jetzt kannst du dir vorstellen, wir hatten jetzt nur noch so um die 50, zwei kleine Studien haben wir gefunden zum Thema Dankbarkeit. Ja, zwei präregistrierte Studien mit ausreichend großer Stichprobe nach den Kriterien dieser Forschenden. Dabei kommt jetzt raus, es gibt, sagen die, schon solide Evidenz, dass Dankbarkeitsübungen deine Stimmung heben, zumindest temporär. Jetzt zu denken, du schreibst ein Dankbarkeitstagebuch und hast dann nachher das Happy Life, das scheint denen aber zu weit zu gehen. So, hier können wir so einen kleinen Haken dran machen.
Ja, okay.
Soziale Interaktion trifft dich mit anderen. Auch hier haben wir zwei gut ausgestattete Studien präregistriert, die sich das angeguckt haben. Auch da zeigt sich, sich mit anderen auszutauschen, auch eher positiv. Jetzt kommt die Meditation, Achtsamkeitsmeditation. Fazit der Forschenden, es gibt überhaupt keine ausreichend große präregistrierte experimentelle Studie, die irgendwie die Effekte von Achtsamkeitsmeditation auf Happiness, subjektives Wohlbefinden erforscht hat. Und jetzt guck dir mal bitte an, wie viele Achtsamkeits-Apps haben wir, wie viele Meditationsgurus gibt's da draußen, wie viele Leute wie ich haben vielleicht in dem Moment der Meditation, wenn wir das mal ausprobiert haben, schon gemerkt, Mensch, das tut ja gut, das ist ja angenehm. Ich gestern noch, bevor die Show war, ich war so ein bisschen platt, habe ich 20 Minuten bei YouTube eingegeben, 20 Minuten Meditation, dann finde ich ein Video, sehe, oh, das dauert 23 Minuten, fuck, das ist mir zu lang. Da wurde mir so bewusst, wie absurd das eigentlich ist. Also, Achtsamkeitsmeditation, tja, wissenschaftlich können wir da nach harten Standards, so dieses Review, nichts zu sagen. Wahnsinn, oder? Dafür, dass das in aller Munde ist.
Ja, da Sport kommt mir Lev Dostojewski in den Sinn, der große russische Schriftsteller. Der hat mal gesagt, du willst glücklich sein im Leben, dann sei es.
Tja.
Ja. So, und dann heute, man würde ja sagen, ja, Moment, aber wenn man es jetzt genau das nimmt, was du ausgesagt hast, zwei Studien von über 500 blieben übrig, die man ernst nehmen konnte, dann lag er vielleicht gar nicht so falsch.
Ja, Moment, es gab jetzt für diese eine Dimension, ne?
Ja, natürlich.
Gibt es auch noch welche, aber ja, könnte man auch so zusammenfassen. Sportlich, also sich physisch aktiv zu verhalten, da ist bemerkenswerterweise, wie die Forschenden sagen, nur eine einzige Studie, die hier diesen neueren Kriterien entspricht, wo man zeigen konnte, dass so ein Langzeitbewegungsprogramm die Zufriedenheit gesteigert hat, während fünf andere Studien keine solche Benefits finden konnten mit einer Länge von diesem Programm von 2 Wochen bis zu einem Jahr. Auch interessant, wo doch jeder sagen würde, geh raus, mach Sport, mach Bewegung, das steigert die Zufriedenheit. Ja, in meiner persönlichen Welt schon, aber das interessiert ja nicht in einer Studie mit einer randomisierten Kontrollgruppe. Raus in die Natur, hier gab es keine Studien, die funktionieren würden, um uns zu sagen, jo, das funktioniert.
Okay, da kann ich aber nur anmerken,
das heißt,
wenn du damals zu Hause saßt und ach Mama, ich weiß nicht, was ich machen soll, hat die gesagt, jetzt geh erst schon mal raus. geh mal raus.
Ne? Ja.
Und da können wir, glaube ich, sagen, das hat immer funktioniert.
Ja.
Man kam ja, auf andere Gedanken.
Klar. Ja. Total. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, deine Mutter hätte gesagt, geh mal nicht raus, sondern mal ein Bild.
Ja.
Setz dich doch mal hin, spiel mit deinen Legos. Und du merkst plötzlich, da geht's mir, da werde ich ja genauso glücklich durch. Da könnte es einfach sein, dass Beschäftigung der Trick ist, mal auf andere Gedanken kommen, mal das Gedankenwandern im Kopf loswerden, Rückbezug zu eben, statt der Sport an sich. Ne? Und das ist eben, was eine gute Studie machen würde. Fazit der Forschenden, ganz klar, sie wollen nicht jetzt, dass wir alle denken, irgendwie Glücklichkeitsstrategien, Happiness-Strategien, das wäre dasselbe wie Schlangenöl oder irgendwelche Bachblüten. Sondern sie meinen, aus ihrer Sicht ist es so, wir müssten das tatsächlich mit Vitaminen vergleichen, die theoretisch von Vorteil sein könnten, aber die allermeisten Strategien, die uns total als super und klasse und toll präsentiert werden, da haben wir einfach keine starke Evidenz, die die unterstützt, sondern es ist eher ein Fehlen von starker Evidenz. Ja, das heißt jetzt nicht, dass Achtsamkeitsmeditation den Leuten nicht gut tun könnte. Wir bräuchten mal Studien, die sich damit beschäftigen.
Ja, ja.
Und das ist eben der zweite Punkt, den die sagen, ist das jetzt irgendwie problematisch, den Menschen Achtsamkeitsmeditation zu empfehlen? Da kann ja nichts passieren. Was soll das schlimm dran sein, sich mal so 20 Minuten auf so eine Liege zu legen und in sich reinzufühlen? Also erstens gibt es ja mittlerweile durchaus Kritik an solchen Techniken. Ne? Je nachdem, wie du so drauf bist, was du so erlebt hast, ist das überhaupt nicht toll für dich, mal in dich reinzufühlen. Ich denke mal an Menschen mit Panikattacken, die eh schon jeden Herzschlag zählen. Und zweitens sagen die, wenn ich jetzt großen Menschengruppen, Populationen empfehle, mache etwas. Zum Beispiel, geh mal raus in die Natur, dann wirst du glücklicher sein. Mach mal mehr Sport, dann wirst du zufriedener im Leben. Wir haben dafür aber keine Beweise. Dann könnte das total schädlich sein. Weil stell dir mal vor, ich würde den Leuten etwas raten, was wirklich hilft. Und dann würden die ihre Zeit nicht damit verbringen, Achtsamkeitsmeditation zu machen. Nochmal, ich will die Achtsamkeitsmeditation jetzt nicht klein machen. Ich sag nur, hier fehlt uns die Evidenz bisher. Sondern die würden vielleicht etwas machen, was wissenschaftlich gut erforscht ist und was dann viel mehr Leuten viel mehr hilft. Darum geht's hierbei.
Ja, verstanden. Und, man könnte tausend Sachen dazu sagen, aber es geht ja eben um den wissenschaftlichen Ansatz und wo ist der Beweis, ne?
Richtig.
Ja.
Richtig. Und das war halt so für mich einfach so, du hast mich ja eben gefragt, was macht das jetzt mit mir?
Ja.
Für mich ist das einfach total spannend. Ich liebe das, mich da reinzuknien, mich da reinzugraben. Darin sehe ich meine Mission und ich bin richtig, richtig dankbar und auch irgendwie total hoffnungsvoll. Mir macht das wirklich Hoffnung, dass hier so viele Leute uns zuhören und das scheinbar auch interessiert. Ne? Das ist eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir uns nicht mit den einfachen Antworten zufrieden geben. Irgendwie so ein bisschen Psychologie, bla bla. Ja, das ist schnell gemacht und dann googelst du 5 Strategien für mehr Zufriedenheit, präsentierst die schön, zack, Haken dran. Zu gucken, was weiß denn die Forschung wirklich? Darin sehe ich hier die Mission und darin sehe ich, wie wir vorwärts kommen.
Ach, das ist, glaube ich, auch für uns alle so ein Motor, dass du das so siehst und ansprichst, der sich eben so sehr damit beschäftigt. Tja, und das verbindet dich dann wieder mit Sokrates, der, also er und du, ne? Mhm. Er hat am Ende gesagt, am Ende des Lebens, ich weiß, dass ich nichts weiß. Vielleicht ist das eben auch die Grundlage für Wissenschaft.
Ja. Ne,
dass alles im Fluss ist und immer wieder neue Erkenntnisse dazukommen. Ja.
Ich habe jetzt für dich noch eine schnelle Version von Der Winscheid Freestyle oder Johann Wolfgang von Goethe. Du musst raten.
Ja.
Achtung, ich habe hier dieses kleine Büchlein. So, ich blätter hier so ein bisschen durch, damit es authentisch ist und du nicht einfach drauf kommst. Achtung, ich mache 2 Stück. Eins von Goethe, eins von mir.
Mhm.
Ich sage erst beide, Achtung. So. Und du musst dir vorstellen, wir sitzen im Goethes Gartenhaus in Weimar und blicken da raus auf diesen wunderschönen Blumengarten, der davor hat. Vielleicht sitzen wir auf so einer Bank, haben gerade eben ein Stück Apfelkuchen.
Ja, Charlotte Freiherr, Freifrau von Stein schaut zu uns rüber, ja.
Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Also. Glück fühlt wer das Fühlen dem Denken gleichsetzt. Das war das Erste. Jetzt das Zweite. Man könnte erzogene Kinder gebären, wenn die Eltern erzogen wären.
Okay, dann rate ich jetzt das erste von Goethe, das zweite von dir.
Yes, genau, andersrum. Wirklich? Hast du echt gerade?
Ja.
Okay. Nee, so einen schönen Reim kriege ich nicht hin. Ich habe mit Marius Absicht. Und Leo diskutiert.
Ich habe deine Absicht mit berücksichtigt, ja.
Okay. Dass ich dich jetzt dachte, dass du dachtest, ich will dich reinlegen. Nein, wir haben dann aber auch diskutiert. Ich glaube, der Punkt ist, dass, ja, Goethe, das, ich habe so das Gefühl, das muss ja so ein Brain gewesen sein. A, dass der so viele macht und B, dass diese Sätze von ihm wirklich was mit einem machen. Ich hier so durchblätter durch dieses Büchlein, das ist sehr sweet.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, und das wird immer vergessen. Man denkt, das stellt sich ja Goethe so vor, er würde den ganzen Tag da durch den Garten marschieren und sich tolle Sachen überlegen. Ja. Er war ja ein großer Staatsmann auch und war auch ein Mann der Finanzen. Und das vergisst man immer. Er war ein hoher Beamter.
Du weißt immer alles. Du wusstest jetzt heute gar nicht, dass wir über Goethe sprechen. Du weißt dann immer alles. Das ist auch so ein Phänomen, der nicht Google-Generator. Du warst ja noch mal früher als ich. So, mein Vater, der weiß auch immer alles.
Wir hatten keinen
Love Island. Wenn du mich vorgestern noch gefragt hättest. Ja, genau. Wenn du mich vorgestern gefragt hättest, was ist denn eigentlich die Goethe-Stadt in Deutschland? Dann hätte ich gesagt, Goethe-Universität Frankfurt.
Ja, ist dann würde
jeder Vater sagen, Weimar natürlich. Ja, jetzt weiß ich das auch.
Ja, siehst du, bist ja noch jung.
Also. Atze, mein Freund.
Mein lieber Leon. Ich sag zum Schluss nur mehr Licht. Google das mal, das ist so lustig.
Schön. Ich drück da noch einen Snickers in die Bettpfanne und sage, es ist nächste Woche, mein Lieber, du darfst gespannt sein, wie ein Flitzebogen, darf ich dir den Titel verraten von der neuen Tour?
Ach, nächste Woche darfst du das schon.
Ja.
Ey, die alte Tour ist bald zu Ende.
Ich werde nostalgisch.
Ach Gott, ich muss mich beeilen, dass ich das Programm noch sehe.
Ja. Es gab ja das Munkeln, dass vielleicht am 25. April in Düsseldorf in der Mitsubishi-Halle, wo es jetzt die letzten Tickets noch gibt.
Ja, ich muss doch auch mal Urlaub machen.
Vielleicht was ganz Besonderes passiert. Du musst noch Urlaub machen natürlich, aber vielleicht gibt's da ja ein kleines Special sogar für betreutes Filmfans. Naja, das ist die alte Tour, da werde ich nostalgisch, aber jetzt so gerade ist echt so eine schöne Phase, weil ich mit diesen weißen Blättern da sitze und irgendwie an dem neuen Programm schraube. Und wir haben jetzt gerade das Foto fertig gemacht, habe ich dir erzählt. Das Artwork ist kurz vor fertig. Ich habe so die ersten Ausschnitte vom Trailer gesehen. Und jo, wir machen das eigentlich alles mit Freundinnen und Freunden selber. Und das wird, ich sage jetzt einfach mal selbstbewusst, das wird fett, mein lieber Freund. Das
da habe ich keinen Woche Zweifel dran, um den Druck auch nochmal zu erhöhen.
Ja. Also, ich habe jetzt Küsse an dich, viel Licht Richtung New York.
Richtig.
Und wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche, das dürfen wir schon verraten, liebe Welt da draußen. Nächste Woche haben wir für euch 11 Hacks, wie ihr besser mit euren Gefühlen umgehen könnt. 11 unerwartete Hacks. Das wird ein richtiger Werkzeugkoffer. Freut euch drauf. Bis dahin. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast. Lasst uns eine Bewertung da. Holt noch Männer dazu, weil wir hier nach wie vor viel mehr Frauen sind, obwohl wir uns freuen, dass wir so sind, wie wir sind. Und wir drücken euch. Wir drücken euch ganz doll.
Bis dann. Tschüss aus New York.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.